Ja, wenn man so eine besondere Feier hat, dann darf man ja nichts dem Zufall überlassen. Dann muss alles genau überlegt werden, ob das jetzt so aussehen soll oder vielleicht anders aussehen soll oder was auch immer dann das Wichtige ist. Welche Gäste kommen eigentlich? Wen habe ich da eingeladen? Muss es dann besonders schick sein oder reicht es, wenn ich alltagsmäßig dekoriert habe? Was soll es zu essen geben? Was zu trinken? Es ist da ja ganz unterschiedlich. Ich war ja auf der Pastorentagung letzte Woche und dann gibt es da ja auch immer so einen Jubiläumsabend, wo die altgedienten Pastorenkollegen, die es schon 5 Jahre oder 10 Jahre oder 15 oder 25 Jahre in der EG ausgehalten haben, dann besonders geehrt werden und dann gibt es gutes Essen als Wertschätzung für die Mitarbeiter. Und dann erzählt auch einer der Kollegen, dass vor vielen Jahren, als es in Rade noch nicht die JBS gab, das noch auf Hohe Grete stattfand, da auch mal ein festlicher Abend war und dann war das ein großes Highlight. Alle haben sich auf das Essen gefreut und dann geht man da ans Buffet und dann werden da diese Behältnisse aufgemacht und dann lagen da einfach nur so ein paar Kringel Fleischwurst drin. Und dazu gab es noch Kartoffelsalat aus dem Eimer. Also das ist so ein festliches Essen, wie man es erwartet hat. Weiß nicht, ob es so angemessen war. Wie lade ich die Leute eigentlich ein? Wie kommuniziere ich denn Dinge? Lasse ich es über den Buschfunk gehen oder super gedruckte Karten, mal schnell so eine WhatsApp-Gruppe, wo die Leute eingeladen werden? Also all das muss ja geplant und bedacht werden, damit alle auch die Informationen haben, die sie haben müssen. Und es wäre ja peinlich, wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also ich habe 2 Leute eingeladen und irgendwie ist das dann so völlig eskaliert und alle dachten, sie sollen kommen. Und die Leute müssen dann irgendwie gestapelt werden oder was weiß denn ich, es muss noch jemand losgeschickt werden, noch Essensvorbereite, aufstocken und so weiter. Keiner will sich ja diese Blöße geben. Und es soll ja Ortschaften geben, da hat man immer so viel zu essen vorbereitet, dass es auch noch für alle Nachbarortschaften reicht. Kennen wir hier gar nicht. Wenn wir im Urlaub sind, dann gehört es bei uns dazu, dass wir abends nach so einem Wandertag dann gerne auch noch irgendwo mal essen gehen. Man muss sich ja für den nächsten Wandertag wieder stärken. Und im ersten Jahr, als wir zusammen Urlaub gemacht haben, da waren wir noch jung und unerfahren, da haben wir gedacht, wir sind mal richtig spontan, also so voll mein innerstes Herz. Wir lassen uns abends einfach mal davon inspirieren, von wo riecht es denn jetzt am besten und dann gehen wir da mal hin. Irgendwie hatten wir schon damals so die Gabe, kleine Ortschaften lieb zu schätzen. So viele Möglichkeiten, die auch preislich angemessen oder preis-leistungsverhältnismäßig angemessen waren, gab es da gar nicht. Und es ist schon ein echt blödes Gefühl, wenn du den ganzen Tag wandern gewesen bist, der Magen hängt sonst noch irgendwo und du ziehst wie Maria und Josef durch den Ort, und es war kein Raum mehr in der Herberge. Und der Hunger wird immer größer und du nimmst alles an Heiligung zusammen, damit du nicht den Kerl, der dann sagst, wir haben nichts mehr frei, direkt vor Ort schlachtest und da ein großes Barbecue bereitest. Also wenn der Hunger groß ist, dann wird es irgendwann sehr anstrengend und dankenswerterweise kam dann ja Corona, was einen dazu gezwungen hat, immer vorzureservieren und seitdem reservieren wir jetzt einfach immer. Und es ist so entspannt, wenn man schon morgens weiß, wo man abends essen gehen wird, der Platz ist frei und dann sitzt man da und freut sich über all die armen Leute, die abends keinen Platz mehr bekommen. Vorbauen, das ist einfach wichtig. Ganz anders bei dieser kurzen Episode, die wir jetzt gleich miteinander anschauen wollen aus der Passionsgeschichte. Das ist so ein Text in der Passionsgeschichte, den überliest man einfach, weil der nur so als Anhängsel an was anderem Großen mit dabei steht. Aber ich glaube, gerade weil der so gerne übersehen wird, lohnt sich's heute Morgen mal kurz da hineinzuschauen, was uns da die Bibel eigentlich sagen will. Und ich nehme euch mit hinein in Lukas 22, die Verse 7 bis 13. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten, fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt dem Hausherrn, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergemach zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Ich möchte den Text überschreiben mit der vorbereitete Raum, und dabei sind drei Dinge wichtig, was mit dieser Vorbereitung auffällig ist. Das erste ist, Gott bereitet vor, auch wenn wir das gar nicht sehen. In diesem Kapitel 22, da liegt ja eine ganze Spannung in der Luft über diesem ganzen Kapitel. Jesus war, Kapitel 21, triumphierend in Jerusalem eingezogen, auf einem Esel, der König, alle haben Hosianna gerufen. Dann hat er im Tempel gepredigt, den Tempel gereinigt. Und dann war ja in der Stadt extrem viel los. Die ganzen Festpilger waren da. Es war ja an sich so Sitte, dass alle das Passafest in den Mauern von Jerusalem feiern sollten. Und die guten Locations waren alle schon ausgebucht. Und jetzt fällt Jesus und den Jüngern ein, wir haben ja noch gar nicht so, wir Passafest feiern sollen. Die Zeit ist knapp. Und die Jünger werden von Jesus vor die herausfordernde Aufgabe gestellt, jetzt such doch mal noch einen Ort, wo wir das Passafasten miteinander feiern können. Aber natürlich ist die Frage der Jünger, ja wo denn? Wo sollen wir das tun? Ist denn da schon was vorbereitet, Jesus? Hast du die Buchung schon abgeschlossen? Hast du dich da schon drum gekümmert? Wer war eigentlich dieses Jahr mit Planen dran? Wer hat das denn verbockt? Wo lag der Fehler? All das schwingt mit und irgendwie ist ja anscheinend nichts vorbereitet, oder? Die Planungsstrategie von Jesus ist auf jeden Fall interessant. Es ist ja eher ein Geheimrätsel, was er den Jüngern mitgibt, wie sie da hingehen sollen, dass er nicht sagt, geht mal zu Location Büro XY und die können euch dann noch was ausmachen, sondern geht in die Stadt und dann trefft ihr einen Mann, der einen Wasserkrug trägt. Das ist ein sehr gut erkennbares Zeichen, denn Männer haben damals keine Wasserkrüge getragen. Das haben normalerweise die Frauen getan, in Jerusalem vermutlich vom Teich Siloa, irgendwo quer durch die Stadt. Hier macht es ein Mann, das heißt, der ist eindeutig zu erkennen, den sehen die Jünger. Dem sollen sie jetzt hinterherlaufen, in das Haus hinein und dort den Hausherrn fragen, der Rabbi, der Meister, der Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem er mit seinen Jüngern das Passa feiern kann? Und die Frage ist, warum ist Jesus hier eigentlich so geheimnisvoll unterwegs? Warum sagt er nicht einfach, geht nach Jerusalem rein, dritte Straße links, noch zwei rechts, eins einmal umgedreht und dann vor Kopf, da ist das Haus, rote Tür, da könnt ihr das Passafest vorbereiten. Warum sagt er das so geheimnisvoll? Vielleicht hilft uns da der Kontext dieser Geschichte, denn zu Beginn von Kapitel 22 hat Judas, der mit Jesus irgendwie unzufrieden war, ja mit den hohen Priestern und dem hohen Rat den Verrat von Jesus ausgemacht und gesagt, ich werde euch zeigen, ich werde euch sagen, wo ihr Jesus finden könnt, ohne dass da groß Aufhebens drum gemacht wird. Denn wenn Jesus im Tempel geschnappt worden wäre, da haben ja alle Angst vor gehabt, das gibt großen Aufruhr. Deswegen soll das ja irgendwie unter der Hand bei Nacht im Verborgenen passieren. Wenn Jesus jetzt also zu offen gesagt hätte, wir feiern das Passafest da und da, dann hätten vielleicht schon die hohen Priester sagen können und dann warten wir, dass ihr kommt und nehmen Jesus fest, bevor dieses Fest starten kann, das Essen starten kann. Aber für Jesus ist es so wichtig, das Passafest mit seinen Jüngern noch zu feiern, denn es gibt so vieles, was er noch sagen will, was er den Jüngern noch weitergeben will. Bei Lukas fällt das ja relativ kurz aus, aber wenn wir ins Johannesevangelium gehen, da ist diese Rede, die Jesus hält, im ganzen Kontext des letzten Abendmahls ja unglaublich ausführlich nochmal geschildert, was er ihnen alles sagt, was er ihnen alles noch mitgibt und vor allen Dingen, dass er ihnen ja auch das Abendmahl mitgibt, als eine ganz besondere Erinnerung, als eine ganz besondere Feier, die sie miteinander haben sollen. Und deswegen ist diese Beschreibung so vage, sie zeigt aber auch, Jesus hat das vorbereitet. Für Jesus war das nicht irgendwie überraschend, so wie er in der ganzen Passionsgeschichte immer genau weiß, was ist wann dran, was passiert wann. Auch wenn das noch so dramatisch wirkt, ist da ja nichts, was irgendwie Jesus jetzt überrascht hat, wo er so reinstolpert, sondern das geht alles ganz genau den Gang, den es noch braucht. Und genauso wie schon zuvor die Jünger das Eselsfohlen gefunden haben, bevor Jesus eingezogen ist und sie dort diesen Esel gefunden haben, es dem Besitzer gesagt haben, der Herr braucht das und er gibt ihm das mit. Genau das Gleiche jetzt hier auch. Der Hausherr reagiert auf die Anfrage der Jünger und wahrscheinlich war der auch schon ein Verbündeter von Jesus, wahrscheinlich einer, der irgendwie im erweiterten Kreis der Jünger von Jesus unterwegs war. Er konnte mit der Anfrage was anfangen, auch mit der Anrede, der Meister, der Rabbi, der Lehrer möchte hier die Feier haben. Es wäre ja doch ein sehr großer Zufall gewesen, wenn in einer Stadt, die überfüllt ist von Festpilgern, einfach so spontan noch irgendwo ein geeigneter Raum frei gewesen wäre. Aber genau das passiert. Genau wie Jesus es gesagt hat, finden es die Jünger. Gott hat im Hintergrund alles vorbereitet, alles gelenkt. Alles, was vor dem Tod und vor der Auferstehung von Jesus noch zu klären, noch zu regeln gewesen ist, all das wird noch geordnet. Und was für ein starker Satz, der dann da am Ende dieses Abschnitts steht. Sie fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Noch bevor die Jünger gefragt haben, war eigentlich schon alles klar. Noch bevor sie sich Sorgen gemacht haben, hat Jesus schon alles geordnet. Hat er schon alles vorbereitet. Noch bevor sie auf die Suche gegangen sind, hatte Jesus ihnen schon den Weg geebnet. Manches sieht manchmal vielleicht erst planlos aus, aber Jesus kennt den nächsten Schritt schon, er weiß schon Bescheid. Und ich glaube, dass wir von dieser Perspektive für uns lernen können, Gott bereitet im Verborgenen schon Dinge vor. Er hat schon Wege und Möglichkeiten geebnet. Er hat schon Pläne gemacht, die viel weiter sind als unsere Pläne, wo wir gedacht hatten, wir hätten vielleicht gute Pläne schon gemacht. Wir müssen sie nur sehen, uns die Augen dafür öffnen lassen und das erkennen. Was für uns noch ungeplant wirkt, ist von ihm schon lange vorbereitet. Gott bereitet vor. Aber das Zweite ist, wir müssen dann auch gehen und es nicht nur sehen. Der vorbereitete Raum wäre ja schön und gut gewesen, wenn das so aussehen würde wie auf dem Bild, was wir eben gesehen haben. Da hätte jemand das dekoriert. Aber wie schade wäre denn das, wenn der Raum so liegen geblieben wäre? Wenn da keiner hingegangen wäre, wenn das einfach nur dekoriert geblieben wäre, vielleicht wäre irgendwann nach 3-4 Wochen jemand gekommen und hätte den Staub abgewischt oder irgendwann alles zugedeckt, weil keiner gekommen wäre. Es wäre ja nichts passiert, wenn die Jünger eben nicht losgegangen wären, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätten. Ja, sie haben gefragt, wo sollen wir denn hin? Und Jesus sagt, geht. Und dann gehen sie auch. Sie machen sich auf den Weg, sie suchen das Gespräch, sie können das finden, sie können die Vorbereitungen treffen für die gemeinsame Feier. Sie erleben ja die Bestätigung von dem, was Jesus gesagt hat. Es waren keine leeren Worte. Wären sie nicht losgegangen, hätten sie das nicht erfahren. Und ich glaube, das ist immer wieder auch die Herausforderung. Wer Gottes Handeln und seine Führung erleben möchte, der muss sich auch in Bewegung setzen. Der kann nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben. Der muss dann auch Schritte wagen, selbst ohne zu wissen, wo der Schritt eigentlich genau hingeht. Ob das Boot am Ende trägt, weiß ich nur, wenn ich ins Boot gestiegen bin. Von außen sehe ich das wahrscheinlich nicht. Und das zieht sich ja durch die ganze Bibel hindurch. Die Menschen, die die größten Erfahrungen mit Gott gemacht haben, sind die, die sich in solche unbekannten Situationen hineingelassen haben. Wie wird das für Abraham gewesen sein, als Gott zu ihm sagt, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde? Abraham hätte auch sagen können, ganz ehrlich, mit 80 ist es doch angenehmer, jetzt zu Hause zu sitzen. Ich habe mir meinen Fernsehsessel für den nicht vorhandenen Fernseher schon mal aufgestellt. Dann gucke ich vielleicht aus dem Fenster raus, genieße das, gucke mir die Nachbarn an, tratsch so ein bisschen mit. Also ganz ehrlich, ich ziehe nicht los. Und dann hätte er vieles nicht erlebt in seinem Leben. Aber Abraham macht sich auf den Weg. Und dann kann er erleben, wie Gott sich zu seinem Wort stellt. Das hat für ihn sehr lange gedauert und er musste noch sehr viele Schritte mit Gott gehen und er musste noch sehr vieles lernen, dass Vertrauen wirklich auch Vertrauen heißt, aber wenn er nicht losgegangen wäre, hätte er es nicht erlebt. Und es ließen sich noch so viele mehr Beispiele in der Bibel dafür finden. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, Jesus hätte es sich ja auch einfach machen können, er hätte jetzt ja auch so Tischlein-deck-dich-mäßig alles wirklich vorbereiten können. Die Jünger machen die Tür auf und in dem Moment gehen die Kerzen an und es heben sich die Deckel von dem ganzen Buffet und das Ganze kocht noch so leicht und es riecht gut und die gebratenen Passahlämmer fliegen ihnen in den Mund. Wäre auch möglich gewesen, wäre ja für Jesus kein Problem gewesen, aber er nimmt die Jünger ja mit hinein. Die Jünger sollen ja mitarbeiten, sie bereiten dann das Passafest, die Feier nach der Art und Weise, wie es gang und gäbe war, vor. Sie müssen noch das Fleisch vorbereiten, sie müssen die Kräuter zurechtmachen, die Soßen vorbereiten, den Wein besorgen und so weiter. Und sicherlich wäre das Essen besser gewesen, wenn Jesus es vorbereitet hätte, mit göttlicher Weise, aber Gott lässt sich ja darauf ein, auch uns Menschen mit unseren Begrenzungen, mit unseren vielleicht auch kleineren Fähigkeiten, deutlich kleiner als seine, trotzdem damit hineinzunehmen. Er lässt sich darauf ein, er zieht nicht an uns vorbei, sondern in unseren Begrenzungen, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern, mit unseren Macken gebraucht er Menschen wie dich und mich, damit Menschen hier erreicht werden, damit seine Botschaft in die Welt hinauskommt. Unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere nicht guten Art und Weisen, wie wir vielleicht mit Menschen formulieren können. Da, wo wir Sorge haben, wie wirkt das denn? Da, wo wir uns nicht trauen, da, wo wir kleingläubig sind. All das nimmt er doch mit hinein. Und das ist für ihn kein Hinderungsgrund. Ja, er wäre ohne uns vielleicht manchmal deutlich besser dran. Aber dann wäre er auch ohne uns irgendwie unterwegs. Gott will sich um Menschen kümmern. Er will zu Menschen kommen. Und deswegen nutzt er ja auch uns Menschen. Unsere menschliche Sprache, um sich auch bekannt zu machen in dieser Welt. Hoffentlich treffen wir an vielen Stellen seinen Plan, weil wir erkannt und gesehen haben, wo er handelt und was er tut, wo es vorbereitete Räume gibt, auch in unserem Leben. Gott bereitet vor, wir müssen das sehen und wir müssen gehen. Und das Dritte ist, Gott bereitet vor, was eine unglaubliche Hoffnungsbotschaft ist. Was hier im Kleinen beginnt, diese kleine Feier, Jesus und seine Jünger, ist so ein großes Bild für das, was eigentlich noch kommt. Viel größere Bedeutung. Für Jesus ist es so unglaublich wichtig, dass diese Feier stattfindet. Und wenn man weiterliest in Kapitel 22, sagt Jesus ja dann, als sie zusammengekommen sind, dort in dem Raum, um zu feiern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt hat. Jesus feiert das Passa mit seinen Freunden, aber er feiert es ja auch ganz anders, als es eigentlich gefeiert worden ist. Er deutet das, was bis jetzt immer auf Ägypten und die Sklaverei und die Befreiung hingedeutet hat, deutet er plötzlich um, fügt sich damit hinein. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Und das ist nicht mehr die Erinnerung daran, dass da ein Lamm in Ägypten geschlachtet worden ist. Und es ist nicht mehr nur noch die bitteren Kräuter, die daran erinnern, wie bitter die Sklaverei war. Und es ist nicht mehr nur das ungesäuerte Brot, was die Eile und die Hast des Auszugs deutlich macht, sondern es geht jetzt plötzlich um viel mehr als nur das, was damals in Ägypten passiert ist. Es geht darum, dass hier die größte Befreiung, die jemals stattgefunden hat, ihren Ausgang nimmt bei Jesus. Die Rettung aus Ägypten, sie ist nur eine Vorschattung von dem, was kommt, was kurz nach dem gemeinsamen Essen beginnen wird. Und das beginnt hier in diesem vorbereiteten Raum. Und es endet in einem vorbereiteten Raum, der alle unsere noch so tollen Feierlocations noch um Längen übersteigt, der viel besser ist als alles, was wir hier vorbereiten können am Ende der Zeit. Gott bereitet etwas durch Jesus vor, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können und dass das Ziel unserer Hoffnung nicht irgendein Feierraum hier auf der Erde ist, sondern der Raum bei ihm. Dieses großartige Mahl, ein Hochzeitsmahl, so schreibt die Bibel ja davon, wenn Jesus und die Gemeinde zusammenkommen wie Braut und Bräutigam, wenn da keine Trennung mehr ist, wenn da gefeiert wird den ganzen Tag, weil all das, was uns hier auf der Erde noch gedrückt hat, weil das vorbei ist, weil das keine Rolle mehr spielt. Wir können und wir dürfen bei ihm sein, wenn wir hier schon mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir losgehen, auch vielleicht mit noch so kleinen und noch so zaghaften Schrittchen. Aber er steht uns zur Seite. Er geht den Weg und die Zukunft ist für uns nicht so unbekannt, wie sie vielleicht noch für die Jünger war, die gesucht haben, wo ist denn dieser Kerl mit dem Krug? Auch wenn wir den Weg vielleicht nicht ganz klar sehen, auch wenn es schön wäre, wenn wir bei jeder Frage, die wir hätten, sagen können, rechts rum oder links rum, ohne dass wir dann kleiner Richterverknüpfung noch ein Vlies auslegen müssten, sondern einfach, weil wir es alles klar hätten. Aber Gott gibt uns ja einen Verstand, dass wir auch darüber nachdenken müssen, dass wir an manchen Stellen vielleicht auch mit Fragezeichen stehen bleiben. Was soll das Ganze jetzt eigentlich? Warum gerade so? Warum ich? Warum jemand anderes aus der Gemeinde? Aber wir dürfen sicher wissen, wenn ich mit Jesus lebe und meine Hoffnung an ihm festmache, dann wartet der größte, der schönste und das beste Festmahl, der schönste Festsaal auf uns, in den ich jemals kommen konnte und der auch deutlich besser ist als das, was die Jünger hier in Jerusalem gefunden haben. Der Weg dorthin hat mit Vertrauen und mit Glauben zu tun. Vertrauen, dass Jesus vorbereitet, dass er handelt, und dass er da ist, dass seine Zusagen feststehen und nicht wanken, dass wir hören, aber dann auch tun und dann auch gehen. Und dann werden wir erleben, was Gott noch alles vorhat. bei allem, wo es auch schwer ist und unsicher ist, aber dass wir wissen, er hat für uns schon Wohnungen vorbereitet, er geht vor. Da ist schon unser Name am Türschild eingraviert und da können wir hingehen. Das größte Fest wartet noch auf uns. Amen. Ich bete. Jesus, und wir danken dir dafür, dass wir mit dieser Hoffnung leben können und gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo wir neben den Richtern, aber auch irgendwie in der Vorbereitung auf Karfreitag und auf Ostern auch daran denken, besonders daran denken, dass du für uns gestorben bist und diesen Weg gegangen bist, dass du das wahre und das bessere Opferlamm bist, dass du alles gegeben hast, weil du uns so sehr liebst, weil du uns retten möchtest und weil du dich nach Gemeinschaft mit uns sehnst, so wie du zu den Jüngern gesagt hast, ich sehne mich danach, dieses Mahl mit euch zu feiern, sehnst du dich auch danach, mit uns einmal am Ende der Zeit zusammen zu sein und das größte Fest, was es jemals gegeben hat, zusammen zu feiern. Wie schön, dass wir wissen können, du hast den Weg vorbereitet. Wenn wir uns an deiner Hand festhalten, dann können wir mit dir diese Schritte gehen. Du hältst uns, du ziehst uns mit. Und Herr, öffne uns die Augen dafür, dass wir sehen, wo du Dinge vorbereitet hast in unserem Leben. Menschen, Situationen, Gelegenheiten, wo es dran ist, zu reden, zu schweigen, dich zu bezeugen, von dir weiterzusagen, von der Hoffnung, die du gibst. Wo es dran ist, für uns als Gemeinde oder auch persönlich, Schritte zu gehen, wo du eigentlich nur darauf wartest, dass wir losgehen, weil der Weg schon so klar ist. Gib uns den Mut, das auch zu tun. Und lass uns erleben, wie du dich dazu stellst und uns nicht alleine lässt, dass wir noch viel davon erleben, wie du handelst in unserem Leben, in unserer Gemeinde und in dieser Welt. Und gib uns immer wieder diese Hoffnung auf das, was kommt und dass wir aus der Freude daraus schon hier ansteckend und begeisternd auch für andere Menschen leben und wir sie so auch einladen können für das, was kommt, dass sie es auch erleben können. Du hast schon vorbereitet für sie. Und du bist da, damals wie heute und wie in der Zukunft. Amen.